Claudia und Marek, warum ist es eine gute Idee, Kindern beizubringen, wie man Dinge repariert?
Für mich ist das eine gute Idee, weil ich selber erlebt habe, dass Reparieren glücklich macht und weil ich das als ganz kleines Kind in der Werkstatt von meinem Opa erleben durfte. Der war Schuhmacher.
Ja, für mich, ich habe schon als kleines Kind Dinge auseinandergenommen und versucht herauszufinden, wie funktionieren sie. Und diese Chance hatte ich im Leben und die möchte ich natürlich anderen Kindern auch ermöglichen.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Wir leben in einer Welt, in der alles scheinbar immer verfügbar ist. Etwas ist kaputt, ist nicht schlimm, kann man ja neu kaufen. Doch diese Art zu leben bedeutet, dass wir die Ressourcen unseres Planeten zu stark ausbeuten. Wir reden inzwischen immer häufiger von planetaren Grenzen und dass wir diese Grenzen teilweise schon erreicht haben oder bald erreichen werden. Um zu verstehen, was das heißt, können vielleicht diese Zahlen helfen. 2015 wurde der Landfußabdruck der EU berechnet, also wie viel Land die EU benötigt, um die Lebensweise von den Menschen der EU zu ermöglichen. Das Ergebnis: Wir brauchen 1,5-mal die Fläche der EU. Also zur Fläche der EU noch einmal 1,5-mal dieselbe Fläche. Und das für den Anbau von Nahrungsmitteln, den Abbau von Rohstoffen oder auch als Müllhalde. Denn wir kaufen viele Produkte, die am Ende auf dem Müll landen. Der Müll wird ins Ausland verkauft, ein Teil wird recycelt, der Rest landet auf Deponien, in der Natur, in den Meeren. Noch eine Zahl aus dem Jahr 2018. Pro Tag landen 175 kaputte Fernseher allein aus Deutschland auf Deponien in Afrika. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, ich habe die Quellen zu diesen Zahlen in den Shownotes. Wenn wir diese Zahlen mal an uns ranlassen, dann wird eigentlich klar, das kann auf Dauer gar nicht gut gehen. Wir müssen besser mit unseren Ressourcen umgehen. Wir müssen uns fragen, ob wir wirklich immer alles neu brauchen, nur weil es gerade im Trend ist. Und ob wir vielleicht auch was Gebrauchtes finden können. Und wir müssen wieder lernen, wie man Dinge repariert. Es gibt dazu ein spannendes Projekt an einer Schule in München. Es ist die weltweit erste Schule mit einer Reparaturwerkstatt. 2016 wurde sie von einem Lehrer gegründet, von Walter Kraus. Seine Idee: Jeder Schüler, jede Schülerin kann dort lernen, wie die Dinge funktionieren und wie man sie repariert. Die kaputten Sachen werden von Menschen aus der Umgebung dorthin gebracht. Das Ganze ist kostenlos, aber man kann eine Spende da lassen. Und wenn ein Ersatzteil bestellt werden muss, dann müssen die Kunden der Schülerinnen und Schüler dieses Ersatzteil bezahlen. Und ich spreche jetzt mit zwei Menschen, die Teil dieses Projektes sind. Marek Blaszczynski, er ist Lehrer an der Schule und begleitet Kinder bei den Reparaturen. Und Claudia Munz, sie ist wissenschaftliche Begleiterin dieses Projektes. Sie schaut zum Beispiel, was diese Arbeit mit den Kindern macht. Sie hat ein Handbuch konzipiert, durch das andere Schulen erfahren, wie man so eine Werkstatt aufbaut. Und sie kümmert sich um die Vernetzung der Werkstatt. Denn die sogenannte Repair Culture ist eine internationale Bewegung. Und die Erfahrungen, die dort in München gemacht werden, die sind weltweit gefragt. Gerade diesen März waren Marek und Claudia zum Beispiel in den USA beim Repair Summit. Mit den beiden spreche ich jetzt also. Hallo Marek, hallo Claudia, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Hallo Juliane.
Hallo Juliane.
Es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid.
Danke, wir freuen uns über dein Interesse an unserer Arbeit.
Meine erste Frage geht an euch ganz persönlich. Wir schlagen jetzt ein Buch auf, das ist eure Biografie. Gibt es in eurem Leben eine Geschichte, die euch mit diesem Thema Reparieren verbindet, die zeigt, warum euch das Thema so wichtig ist, und könnt ihr uns da einen kleinen Einblick geben?
Mein konkretes Beispiel beginnt in meiner frühen Kindheit. Als ich 3 Jahre alt war, durfte ich bei meinem Großvater, der war Schuhmacher, in der Werkstatt sein. Und da war ich wahnsinnig gerne, weil ich eben nicht dort zum Spielen war, sondern ich durfte mitarbeiten. Das heißt, zu einem Schuhmacher kommen eben nicht nur Leute, die sich Schuhe machen lassen wollen, sondern ganz überwiegend welche, die ihre Schuhe zum Reparieren bringen. Und für mich war das ganz wunderbar zu erleben, diese Einheit aus, da kommt jemand, der braucht etwas, dann gibt's meinen Großvater, der kann etwas und ich bin auch noch mit dabei und darf da mittun an diesem ganzen Prozess. Das hat mich wirklich für mein Leben geprägt, das hat meine Einstellung zur Arbeit positiv geprägt. Und irgendwie hat es in mir offensichtlich den Keim gelegt, dass ich mir zutraue, erstmal selber zu probieren, ob ich nicht wenn was kaputt ist, ob ich das nicht selber reparieren kann.
Marek, hast du auch so eine Geschichte, die dich da irgendwie geprägt hat?
Ja, also ich habe ja als kleines Kind schon immer Interesse gehabt an Dingen, wie sie funktionieren. Und ja, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo Reparieren normal ist. Also wo man nicht Dinge neu kauft und ich komme aus Polen. Damals in den 80ern war das noch ein kommunistisches Land. Man hat nicht einfach Dinge neu erwerben können. Man musste die Dinge, die man hat, ja, reparieren, behalten, wiederverwenden. Und ja, ich habe dann die Spielzeugautos von mir und von meinem Bruder auseinandergebaut. Und naja, zunächst war ich nicht in der Lage, die wieder zusammenzubauen. Das hat meinen Bruder nicht so gefreut, aber ich habe dann gelernt, ja, man muss natürlich aufpassen, wo die Schrauben hinwandern, dass man sie nicht verliert. Und ja, dieses Interesse ist geblieben. Ich habe dann als Hobby Löten und Elektronik entwickelt für mich und entdeckt und mir Effektgeräte für meine E-Gitarre gebaut. Und ja, so hat es angefangen.
Oh, selbstgebaute Effektgeräte, das ist ja schick. Ja. Bei mir ist es so, wenn ich an das Thema Reparieren denke, dann erinnere ich mich an meinen Großvater. Der hatte dafür den Begriff Improvisieren. Mhm. Wenn etwas kaputt war, dann meinte er, das können wir improvisieren. Und er war auch noch Teil der Generation, in der nicht alles verfügbar war. Und da musste man die Dinge eben selbst machen, selbst heile machen. Und in meiner Generation würde ich sagen, ist es eher eine spezielle Ausnahme, wenn das noch jemand macht oder jemand kann. Und ich glaube, in den Generationen nach mir ist dieser Konsum- und Wegwerfgedanke noch stärker geworden. Und was ich daran so unglaublich finde, ist, dass dieses Wissen ja in so kurzer Zeit verloren gegangen ist. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe eben noch diesen Mann gekannt, meinen Großvater, der die Dinge einfach repariert hat, der einfach wusste, wie das geht. Das heißt, ich habe erfahren, dass das möglich ist und in nur wenigen Jahrzehnten haben viele Menschen diese Fähigkeiten zur Reparatur verlernt, sodass wir heute wieder sehr ambitionierte Akteure brauchen wie euch, die ein neues Bewusstsein schaffen und uns wieder beibringen, wie das geht. Und die Frage an euch ist, könnt ihr irgendwie skizzieren, wie dieser Verlust an Wissen und an Fähigkeiten eigentlich abgelaufen ist?
Da fühle ich mich jetzt angesprochen von dieser Frage. Erstmal, du hast komplett recht. Es ist dramatisch, in welch kurzer Zeit vieles verloren gegangen ist und was man sozusagen neu wieder ans Licht heben muss. Ich würde die Fallhöhe sogar noch ein bisschen größer machen, weil jahrtausende lang war Reparieren eine menschheitliche Grundpraxis. Man konnte gar nicht anders existieren, ohne die Dinge zu reparieren, weil wo hätte man einen Faustkeil neu kaufen sollen zum Beispiel. Und das heißt, die Dramatik, die in deiner Frage drin steckt, ist eigentlich noch sehr viel größer, als wenn man nur den Zeitraum, sagen wir mal, nach Ende des Zweiten Weltkriegs betrachtet. Es gibt natürlich ganz viele Gründe. Man könnte dicke Bücher über die Ursachen schreiben. Ich würde mal sagen, es gibt so ein paar Trends. Das eine ist natürlich eine zunehmende Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 50er Jahren gab es zumindest in Europa gab es noch mehr Aufbauarbeit, aber so ab den 60ern ist die Massenproduktion tatsächlich richtig ins Laufen gekommen. Es sind auch neue Werkstoffe entstanden. Der ganze Plastikbereich ist ausgebaut worden durch die Arbeitsteilung, Stichwort also Fließbandfertigung, Fordismus, Taylorismus wurden große Stückzahlen günstig herstellbar. Dadurch wurde das Neukaufen billiger. Gleichzeitig war ja so eine kulturelle Grundstimmung von wegen, wir gönnen uns jetzt was, wir wollen gerne was Neues haben, wir lassen das Alte hinter uns, Konsum ist uns jetzt endlich möglich. Das alles hat dazu beigetragen, dass man immer mehr um sich geschart hat. Und wenn davon was kaputt gegangen ist, dann war es ein leichtes, das nächste, neuere, tollere Teil sich zu kaufen für nicht so viel Geld. Wohlgemerkt, alles, was ich jetzt sage, gilt nur für reiche Länder. also für unser mitteleuropäisches Gebiet. In anderen Erdteilen sieht man das sehr, sehr anders und sah das auch sehr anders aus. Bei uns ist es aber so, zu den ökonomischen Faktoren, die ich gerade skizziert habe, eben günstige Massenfertigung und so weiter, kommt noch dazu, dass diese Massenfertigung eben sehr stark mit maschineller Unterstützung bis hin zu heute mit Robotikunterstützung passiert. Das heißt, die menschliche Arbeitskraft ist tendenziell da nicht mehr so zu Buche geschlagen, anders beim Reparieren. Das Reparieren beruht darauf, dass da eben Arbeitskraft eingesetzt wird. Das kann man schwerlich nur mit rein maschineller Unterstützung erledigen. Und das bedeutet, dass tendenziell die Kosten für Reparieren gestiegen sind, während die Kosten für einen Neukauf eher gesunken sind. So viel vielleicht erst einmal.
Ja, das macht es auf jeden Fall sehr deutlich, ja. So, und jetzt kommen wir halt zu dem Teil, der das Schöne ist an der Geschichte, dass es Menschen gibt, die sagen, lass uns noch mal gucken, was wir da verlernt haben und lass uns das wieder rausholen. Das ist aus sehr vielen Gründen sehr sinnvoll. Also es ist sinnvoll, um Ressourcen zu schonen und es ist auch auf einer menschlichen Ebene sinnvoll. Wenn wir anfangen, wieder was mit unseren Händen zu machen und zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, das macht auch was mit unseren Köpfen, ja. Und über all diese Dinge möchte ich gerne mit euch reden. Seit 2016 gibt es also die Reparaturwerkstatt an eurer Schule. Das ist eine Waldorfschule. Ich würde erst mal gerne wissen, wie ist das denn organisiert? Ist das wie eine AG nach der Schule, zu der sich Schüler freiwillig anmelden?
Also ja, auch. Aber das Besondere bei uns ist, wir reparieren nicht nur im Rahmen einer AG mit freiwillig angemeldeten Schülern und Schülerinnen. Bei uns ist die Reparaturwerkstatt fest im Curriculum der Schule verankert. Das heißt, wir reparieren als Wahlpflichtfach in der 9. und 10. Klasse und als verpflichtendes Technologiefach in der 11. Klasse. Interessierte können sich schon in der 5. bis 7. Klasse als Nachmittagsbetreuung in der Ganztagsschule das Reparieren auswählen.
Okay, das heißt, letztendlich ist es so, dass jedes Kind, was diese Schullaufbahn bei euch durchlaufen hat, damit definitiv Kontakt hatte und es auch als Pflichtfach in einem Jahr hatte.
Auf jeden Fall.
Welche Dinge werden denn dort repariert? Also wenn ich daran denke, so was ich mache, ist, ich versuche vor allem irgendwie so Flicken irgendwo drauf zu nähen und irgendwie Löcher in meinen Klamotten zuzunähen. Das ist so das, was ich am ehesten mache. Worum geht es da bei euch? Was sind alles die Bereiche, in denen ihr arbeiten könnt?
Also bei uns wird alles Mögliche repariert. Hauptsächlich Elektrogeräte wie ein Föhn, Mixer, Wasserkocher, Kaffeevollautomaten gehen sehr oft kaputt. Eben kleine alltägliche Haushaltsgeräte, aber auch Unterhaltungselektronik, Spielzeuge, Lampen. Smartphones und Computer reparieren wir nicht, denn dafür gibt es Läden, wo man sein Display tauschen kann oder den Computer reparieren kann. Wir konzentrieren uns eher auf die Dinge, bei denen die Läden nicht weiterkommen, beziehungsweise denen der Aufwand und die Kosten zu hoch sind oder schlichtweg einfach die Möglichkeit fehlt, eine Reparatur zu veranlassen.
Okay.
Ja, zu uns kommen aber auch Fahrräder jetzt im Frühling verstärkt oder auch Kleinmöbel aus Holz. Diese reparieren wir mithilfe der Werklehrer in der Holzwerkstatt. Oder auch beim Hausmeister, der kann alles Mögliche auch reparieren. Und der war auch schon von Anfang an Teil des Projekts.
Mhm. Was mich noch interessieren würde, merkt ihr, dass das Projekt so weit ausstrahlt, dass es schon irgendwie Familien gibt, die sagen, deshalb möchte ich, dass mein Kind auf diese Schule geht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren und da war eben auch ausschlaggebend bei sehr vielen Elternhäusern, dass bei uns eben das Reparieren und dieser Nachhaltigkeitsaspekt stark im Vordergrund steht, auch eben hauptsächlich dank dieser Reparaturwerkstatt, die wir an unserer Schule haben.
Und könnt ihr uns noch mal mit reinnehmen, dass wir uns so ein bisschen visuell auch vorstellen können, wie das bei euch dort aussieht? Also was kann ich sehen, was kann ich erleben an einem Nachmittag, an dem Schüler dort arbeiten?
Ja, wenn Schüler dort arbeiten, ist viel los auf jeden Fall. Also die Werkstatt ist in dem Physikvorbereitungsraum untergebracht, der zum Glück groß genug ist, um dort 6 große Tische unterzubringen. Und es sind jeweils 2 Tische gegenüber mit einer Lochwand getrennt, an der sich allerlei Werkzeug befindet, das häufig gebraucht wird. Lötgeräte sind an jedem Arbeitsplatz vorhanden. Daneben haben wir noch einen Werkstattwagen mit speziellen Werkzeug, Messgeräte, Labornetzteile, ein Mikroskop, eine Wärmebildkamera und dann an den Tischen an der Wand noch ein Laptop, mehrere 3D-Drucker und ein Lasercutter. Also all diese Geräte stehen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung und werden auch je nach nötiger Reparatur genutzt. Ja, und die Physiksammlung ist auch noch in den Regalen untergebracht und manchmal muss der Physiklehrer um die freien Tischflächen in der Werkstatt konkurrieren. Ja. Und zu den Schülergruppen, es sind eben 12 Personen, bis zu 12 Personen anwesend an so einem Reparaturnachmittag. Dazu mehrere ehrenamtliche Reparaturhelfer und der Walter Kraus oder ich als betreuende Lehrkraft. Und ständig ist Bewegung drin. Mal wird ein Werkzeug oder etwas zum Saubermachen gebraucht, mal ein Schmieröl zum Einfetten, eine Achse vom Elektromotor zum Beispiel. Ja, und dann meldet sich eben eine Gruppe um Unterstützung. Dann muss man dann hingehen. Dann kommt ein Kunde vorbei und möchte ein Gerät zum Reparieren bringen. Also es ist immer was los.
Und wie konntet ihr das alles finanzieren? Also ich habe ja auf eurer Webseite gelesen, dass man eine freiwillige Spende dalassen kann. Das heißt ja nicht, dass das ein Muss ist. Also wie konntet ihr euch all diese Geräte dann leisten und das?
Wir haben ja mit der Werkstatt vor 10 Jahren genau angefangen, im April 2016. Und da gab es von der Schule, von dem Förderverein der Schule aus, ein Startkapital von 1.000 Euro, um damit eben so eine Grundausstattung, so eine ganz anfängliche Grundausstattung an Werkzeug zu kaufen. Damit ging es los mit 12 Schülerinnen und Schülern und eben mit dieser sehr basalen Werkzeugausstattung. Dann ging es aber sehr schnell so, dass erstens mal Reparaturen erfolgreich erledigt werden konnten. Dadurch haben dann die Kunden, die sich darüber gefreut haben, eben eine kleine Spende dagelassen. Aber gerade in den ersten Jahren haben wir uns an unendlich vielen Ausschreibungen beteiligt. Das war die Hochzeit der Nachhaltigkeitsdebatten, als auch die Politik gesagt hat, wir müssen Nachhaltigkeitsprojekte fördern. Und deswegen gab es eben eine Menge Ausschreibungen, wo man sich um Preise bewerben konnte. Und dann haben wir Gott sei Dank sehr oft diese Ausschreibungen gewonnen und dadurch eben einiges an Geld für uns generieren können. Auf diese Weise ist dann unser Großunterstützer auf uns aufmerksam geworden. Das ist die Veolia-Stiftung. Die kam auf uns zu und hat gesagt, wir wollen gerade unseren Stiftungszweck noch stärker Richtung Nachhaltigkeit ausrichten und wir würden euch gerne unterstützen. Und so kamen wir zu einem richtig dicken Polster von 25.000 Euro.
Okay, da kann ich mir vorstellen, da konntet ihr dann einiges machen. Würdet ihr sagen, ihr seid jetzt komplett oder gibt es immer noch so Gerät, wo ihr sagt, Mensch, das wäre nochmal richtig cool?
Also wir hatten jetzt letztens noch eine Förderung bekommen von dem Bundesministerium für Umwelt und haben jetzt uns nochmal Geräte gekauft, die uns noch gefehlt haben. Also noch einen 3D-Drucker, der noch ein bisschen mehr kann als die alten 3D-Drucker, die wir schon seit einigen Jahren haben. Aber auch noch Messgeräte und ein VDE-Prüfgerät, mit dem wir Geräte beim Ausgeben an die Kunden prüfen können, ob der Erdungs- und der Schutzleiter richtig angeschlossen sind. Das ist ganz wichtig, ja, dass man die Geräte ausgibt, die dann nicht eventuell einen Kurzschluss haben können oder einen Brand auslösen können im schlimmsten Fall. Genau, da sind wir jetzt gut ausgestattet, können das prüfen und dokumentieren.
Hey, kannst du mir helfen, noch mehr gute Ideen zu verbreiten? Um meine Arbeit als Podcasterin zu finanzieren, nutze ich die Crowdfunding-Plattform Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst mich natürlich auch unterstützen, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Weil gute Ideen kann jeder von uns gut gebrauchen. Danke, dass du diesen Podcast hörst und danke für deinen Support. Und jetzt schnell zurück ins Interview.
Ich würde gerne mal so ein bisschen in die Geschichten reingehen, die ihr erlebt mit den Menschen, die dort Sachen vorbeibringen. Was genau bringen die vorbei? Was für Geschichten erzählen vielleicht die Gegenstände? Also was habt ihr schon erlebt? Gab es zum Beispiel kuriose Dinge, die ihr schon mal repariert habt?
Also eine Reparatur, die besonders aufwendig war, die uns lange beschäftigt hat, und das dachten wir eigentlich zunächst nicht, war ein Fahrradakku, also von einem E-Bike. Und dieser Fahrradakku war recht kompliziert konstruiert mit einer aufwendigen Ladeelektronik, mit Anzeigen und Blinklichtern, allem drum und dran. Und wir konnten einfach nicht herausfinden, woran es liegt, dass der Akku nicht mehr lädt. Wir haben die Batterien geprüft, alles war in Ordnung. Und erst mit Hilfe der Wärmebildkamera konnten wir ein winziges kleines Bauteil identifizieren, das überhitzt hat und dadurch den Defekt verraten hat. Und es war nicht leicht, das auszutauschen, denn moderne Elektronik verwendet ganz kleine Bauteile in SMD-Bauweise, nennt sich das. Und die kann man nur mit Lupe, Pinzette und viel Geduld auslöten und das Ersatzteil wieder einlöten. Aber auch das haben wir hingekriegt.
Das klingt ja cool, ja.
Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war, dass vor ein paar Jahren ein Kunde kam, der hatte eine hochwertige, aber eben nicht mehr moderne elektrische Schreibmaschine dabei. An der hing er sehr, die war für ihn von großer persönlicher Bedeutung. Das hat er den Schülerinnen und Schülern auch deutlich so gesagt und hat gesagt, also ihr seid so ungefähr meine letzte Hoffnung, ihr müsst einfach versuchen, das hinzukriegen. Und dann mit sehr viel sich hineinfuchsen in die Materie, ist es dann auch gelungen, diese Maschine wieder gut zum Laufen zu bringen. Das war nicht das Highlight. Das Highlight war, dass für die Schüler und Schülerinnen, die das gemacht haben, so ein Gerät wie aus der Techniksteinzeit war. Die kannten sowas nicht. Die kannten keine elektrische Schreibmaschine, schon gar keine manuelle Schreibmaschine. Und es hat sich daran gezeigt, dass sie zum Beispiel gesagt haben, okay, und wo druckt man da jetzt aus, was man geschrieben hat? Sie haben gesucht nach einem Button, wo drauf steht Drucken. Und wie macht man das eigentlich, dass man den Text sieht? Wir haben dann gesagt, okay, was meinst du denn? Guck mal, da liegt so Papier rum. Ach ja, das könnte man da einspannen. Ach, und wenn ich da eine Taste drücke, dann sehe ich einen Buchstaben. Also es war wirklich grandios zu beobachten, wie viel an Staunen und um Gottes Willen, wie musste man denn früher arbeiten, das Teil ausgelöst hat. Und ich fand es deswegen so bemerkenswert, nicht nur, weil die Jugendlichen dadurch was kennengelernt haben, was sie vorher nicht kannten, sondern weil sie Einblick in eine Technikgeschichte gekriegt haben. Heute tut man oft so, als wäre der Standard, den wir technisch haben, das wäre so gegeben und es würde sich nicht entwickelt haben und hätte keine eigene Geschichte. Und manchmal gibt eben die Arbeit in der Reparaturwerkstatt die Möglichkeit, wie so ein kleines Schaufenster in die Geschichte zu bekommen. Und ich würde gerne noch eine kleine Kuriosität anfügen, das ist aber auch schon viele Jahre her. Da hat eine Frau ein Massagegerät zur Reparatur gebracht. Und dieses Massagegerät war für die Frau wichtig, weil sie damit ihren verspannten Nacken behandelt hat. Nun waren aber die reparierenden Schüler, die in dieser da gerade da waren, waren in der Hochpubertät. Und man kann sich vielleicht einfach vorstellen, was allein die Bezeichnung Massagegerät für eine Frau bei diesen Jungs ausgelöst hat. Es war nicht einfach, sie wieder einzufangen.
Und sie haben es aber repariert, ja.
Alles sie haben es repariert.
Sehr gut. Und wahrscheinlich auch nochmal selber ausprobiert.
Das muss man ja, um die Funktionsfähigkeit zu testen.
Na klar.
Ich habe auch noch eine Geschichte. Erst gestern hat eine Kollegin eine Videokamera aus den 90ern mitgebracht, die einfach nicht mehr angeht. Und da steckt aber noch eine Kassette drin mit Aufnahmen ihrer Kinder, als sie klein waren, wie sie spielen und wie ihre Tochter die S-Bahn nachahmt, was die Kollegin besonders lustig findet. Und sie möchte natürlich diese Aufnahmen wieder sehen oder zumindest erhalten. Und ja, nach einem kurzen Eingangstest haben wir festgestellt, dass der Akku defekt ist und das Netzteil auch. Also der defekte Akku lässt sich auch nicht mal laden. Aber das sind alles Dinge, die man gut reparieren kann oder zumindest den Akku auch austauschen kann. Und da sehe ich gute Chancen, dass die Kollegin ihre Videos wieder anschauen kann mit der Kamera.
Und daran kann man merken auch, welche wirklich persönliche Bedeutung ja diese Gegenstände haben können. Vielleicht habt ihr da auch noch so Geschichten darüber, wie reagieren Menschen auf das, was ihr macht? Wie reagieren Menschen, wenn sie ihre alten Gegenstände wiederbekommen, repariert wiederbekommen? Was bedeutet es ihnen?
Ja, also mit purer Freude und das ist und Dankbarkeit. Das ist wirklich ganz toll zu sehen, wie sehr sie da einen emotionalen Wert an diese Gegenstände dranhängen und wir ihnen da helfen können, dass sie diese Dinge erhalten können, weiter benutzen können.
Mhm. Fällt euch dazu auch noch eine Geschichte ein?
Ich würde erst mal kurz noch eine Anmerkung dazu machen wollen, weil das so ist in unserer Reparaturwerkstatt, dass wenn eine Kundschaft kommt, dann das Erstgespräch mit dieser Kundschaft durch die Schülerinnen und Schüler geführt wird. Und sie nutzen dafür einen Anmeldebogen. Und in diesem Anmeldebogen wird explizit folgende Frage gestellt. Frage bittet die Kundschaft danach, warum es ihr wichtig ist, dass dieses Teil repariert wird. Welche persönliche Geschichte, welche Gefühle verbindet sie damit? Ja. Und das bedeutet, es ist eben nicht nur für die Kundschaft wichtig, dass die an einem Teil hängen, was sie dann repariert bekommen, sondern aus unserer Sicht genauso wichtig für die jungen Leute, dass die mitkriegen, man kann an Geräten hängen, auch wenn die nicht das Neueste, Tollste sonst wie sind, sondern das sind liebgewordene Geräte, mit denen man eine Geschichte hat. Und das, denke ich, ist gerade heute auch eine ganz wichtige pädagogische Möglichkeit.
Absolut, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja klar, also wir erleben ja heutzutage schon diesen Drang dazu, sich ständig das neue Handy kaufen zu müssen. Sonst ist man irgendwie nicht mehr cool genug oder so. Und dass man aber so einem Gegenstand auch viel mehr Wert beimessen kann, auf einer emotionalen Ebene auch, das wieder zu lernen, ist ja auch wichtig. Ja, danke. Marek, du bist als Lehrer Teil dieses Projektes. Was würdest du sagen, wie nehmen denn die Kinder und Jugendlichen das an?
Also die Schülerinnen und Schüler sind erstmal interessiert, aber mit einer gewissen Zurückhaltung. Und da gibt es viele Widerstände natürlich am Anfang, aber das ist sehr individuell. Also jede bringt ihre Erfahrung mit und bleibt dann je nach persönlichen Kenntnissen woanders stecken, beim Recherchieren oder beim Öffnen des Gerätes oder bei der Bedienung der Messgeräte. Und da schreiten wir dann ein und helfen den Schülerinnen und Schülern beim Weiterkommen.
Und merkst du auch manchmal, du hast gesagt, es gibt da erstmal so eine Zurückhaltung. Woran liegt diese Zurückhaltung und wo wird es vielleicht auch irgendwann aufgebrochen, dass sozusagen eher so ein darauf zugehen, ein Interesse dann kommt?
Also das Aufbrechen passiert im Tun, im Machen, weil wir geben keinen Grundkurs. Am Anfang weisen wir nur auf Sicherheitsmaßnahmen hin. Das Wichtigste ist, das Netzkabel zu entfernen und die Netzstecker in eine Dose zu verschließen von den Geräten, die wir öffnen, damit wir ohne Gefahr am offenen Gerät arbeiten können. Aber mehr Anweisungen gibt es auch nicht. Und ja, die Hürde ist eigentlich zunehmend eine mehr oberflächliche Beschäftigung mit Dingen. Also es geht wirklich ganz allgemein. Die Kinder gehen weniger in die Tiefe, ins Entdecken, und mit den Händen zu arbeiten ist für sie erstmal ungewohnt, dass sie da wirklich an ein Gerät ran dürfen und das wirklich auch mal öffnen können. Und erst nach Schrauben suchen, die man aufschrauben kann. Am Anfang müssen wir da schon immer ein bisschen anstoßen und sie ins Tun bringen. Und danach geht es eigentlich. Also wenn sie schon ein Gerät aufgeschraubt haben, dann suchen sie beim nächsten auch, wo sind die Schrauben, wo kann ich was aufschrauben.
Und was merkt ihr bei denen? Was sagen die? An welcher Stelle fängt wirklich dieses Interesse dann an? Ist es dieses, oh, jetzt darf ich ja selber machen? Oder ist es dieses, oh, finde ich den Fehler? Oder was ist es?
Also ich habe oft die Aussage, oh, das sieht ja cool drin aus, gehört. Ja, also sie sind sich gar nicht bewusst, was so ein Gerät, was so sehr sauber von außen aussieht, einfach nur eine unbedruckte Oberfläche. Und innen findet man eine grüne Platine mit ganz vielen farbigen Bauteilchen und bunten Kabeln. Und dann siehst du, oh, das ist ja toll. Und da fängt dann das Interesse an. Okay, wie funktioniert das? Wofür ist das eigentlich? Und wofür ist das? Ah ja, was macht das hier eigentlich? Mhm. Also das da da kommt dann das Interesse.
Und dass ihr sie aber gleich so reinschickt, das finde ich ja fast erstaunlich. Ich hatte schon gedacht, dass es irgendwie so eine Art Grundkurs gibt. Aber wahrscheinlich fragen sie dann einfach, ne? Und dann helft ihr einfach an der Stelle weiter.
Ja, wir ermutigen sie natürlich schon selbst weiterzukommen und erstmal zu recherchieren. Sie sollen schon selbst entdecken.
Und wo lasst ihr sie recherchieren? Also das ist jetzt nochmal eine andere Frage und da denke ich jetzt tatsächlich an die Möglichkeiten, die wir jetzt haben mit KI, dass man Recherchieren im Netz dann meistens mit einer KI macht, wo man vorgekaute Inhalte in kurz bekommt, aber auch nicht so in die Tiefe einsteigt. Was bringt ihr ihnen über Recherchieren bei?
Ja, das ist ganz interessant. Also wir bringen ihnen schon bei, dann eher mit Google zu suchen und auch Foren mal durchzulesen. Aber das ist, es wird sehr immer schlechter angenommen. Und was immer hilft, sind YouTube-Videos, wo andere Menschen schon dieses oder ähnliches Gerät repariert haben und man natürlich mit dem Video dann auch ganz genau sehen kann, wo haben sie etwas geöffnet, wo haben sie noch eine Schraube entdeckt, die wir nicht entdeckt haben zum Aufschrauben, und das ist wirklich sehr hilfreich. Ja, und KI ist jetzt seit kurzem auch immer mehr im Kommen. Also die Schülerinnen und Schüler dürfen auch ihre Handys benutzen zum Recherchieren, und viele werfen dann irgendeine KI an und gucken, okay, wie kann ich das Gerät reparieren? Und tatsächlich, es kommen auch durchaus sinnvolle Ergebnisse, die aber in der Praxis so nicht umsetzbar sind. Also zum Beispiel hatte ich einen kaputten Motor, Elektromotor in einem Mixer, so ein Milchaufschäumer war das, genau, ein Milchaufschäumer. Und da hat ein ChatGPT vorgeschlagen, ja, man könnte diesen anderen Motor bestellen mit einer anderen Achse. Das hätte aber natürlich nicht, ins Gerät nicht gepasst. Ja, also den Platz hatten wir gar nicht. Das weiß aber dann die KI nicht. Und so kommt man da auch an seine Grenzen. Letztendlich haben wir den Motor geöffnet und sauber gemacht, und dann hat er wieder funktioniert.
Das war ja einfach.
Ich möchte gerne noch auf die Frage nach dem Grundkurs eingehen, die du vorher gestellt hast. Es gibt keinen Grundkurs, und ich möchte darauf hinweisen, dass die Idee, dass man erst einmal in einem Grundkurs basal irgendwelche Techniken lernen muss, das ist eine Idee, die kommt aus dem allgemein verbreiteten Denken, wie das so funktioniert. Und das ist geprägt von der Anschauung, wie halt man sich Schule vorstellt, beziehungsweise wie man Schule erlebt hat. Erst musst du was verstehen, dann darfst du was ausprobieren. Und wir machen es ganz radikal andersrum. Und es wird immer wieder bestätigt, sowohl von den Schülerinnen und Schülern wie eben auch von deren Eltern, wie wichtig das ist, dass die Reparaturwerkstatt genau nicht wie Schule funktioniert, sondern wie das wirkliche Leben. Also, dass man mit einer echten Herausforderung direkt konfrontiert ist, echte Herausforderung. Kunde bringt einen Teil, was er gerne repariert haben möchte, weil ihm das wichtig ist. Und er setzt drauf und vertraut drauf, dass die Jugendlichen imstande sind, diese Reparatur durchzuführen. Abgesehen, wie Marek schon gesagt hat, von ganz grundlegenden Sicherheitshinweisen, geht es jetzt aber tatsächlich darum, sich wirklich erst einmal diesem Teil zuzuwenden. Und da nützt mir nichts, wenn ich vorher schon irgendwie einen Grundkurs Löten gemacht habe, weil alles Wissen, was ich auf Vorrat mir aneigne, das verpufft irgendwann. Das wissen wir alle, die wir 1000 Regeln und irgendwelches Zeugs auswendig gelernt haben, und irgendwann vergisst man's. In dem Fall aber, wenn klar ist, da ist eine Relevanz da, da ist eine Bedeutsamkeit da. Jetzt kommt es darauf an, dass ich mich da reinhänge, dass ich da was rauskriege. Und das muss ich nicht alleine machen, sondern da gibt es ja Leute in meinem Team, mit denen ich zusammen nachdenken kann. Dann gibt es eben Recherchemöglichkeiten. Und wenn ich gar nicht weiterkomme, dann gibt es eben Lehrkräfte und Ehrenamtler, die mir durch Fragen weiterhelfen. Dadurch entsteht tatsächlich der pädagogische Mehrwert dieses ganzen Konzepts.
Mhm. Und habt ihr schon mal versucht, weil ihr habt gerade gesagt, ihr recherchiert dann und guckt euch YouTube-Videos an. Letztendlich könntet ihr ja auch selber anfangen, Videos übers Reparieren zu machen. Macht ihr das oder würdet ihr das machen?
Das ist schon passiert, und ein Anfang ist gemacht mit den ersten 4 oder 5 Videos. Das ist ein Anliegen auch von den Jungen, die sich für Reparieren haben begeistern lassen, zu sagen, Mensch, das Image von Reparieren ist einfach blöd. Und wir versuchen mit unseren Videos dagegen anzuarbeiten und zu zeigen, Mensch, guck mal, wir sind jung und wir machen das, und lasst euch doch davon anregen.
Wie heißt der Channel?
Fixing for Future heißt der Channel.
Okay, also ihr habt es jetzt alle gehört, aber ich schreibe es euch natürlich auch noch in die Shownotes zu der Folge rein. Claudia, an dich habe ich noch eine Frage. Du begleitest dieses Projekt wissenschaftlich. Was würdest du sagen, sind Erkenntnisse von dieser begleitenden Arbeit?
Erstmal würde ich sagen, also ich begleite dieses Projekt von Anfang an wissenschaftlich, da ist vollkommen richtig. Ich mache das ehrenamtlich, und ich bin von dem Gründer der Reparaturwerkstatt, von Walter Kraus, angesprochen worden, weil der gesagt hat, ich möchte gerne so etwas gründen, aber ich möchte von Anfang an jemanden, der bisschen von außen drauf schaut und wirklich festhält und auch untersucht, was passiert denn da eigentlich genau? Weil es nicht nur diese Reparaturwerkstatt an der Schule in München geben soll, sondern weil das Ganze zur Erkenntnisgewinnung dienen soll, auch für andere. Und darin besteht mein Job von Anfang an, erstmal zu untersuchen, was bringt denn das eigentlich, wie reagieren die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler darauf. In zweiter Linie aber auch eben alle unsere Erfahrungen so zu bündeln und in einem Handbuch aufzuschreiben, dass andere Schulen oder auch außerschulische Einrichtungen sagen, okay, darauf können wir aufsetzen, wir finden unseren eigenen Weg, aber da in diesem Handbuch stehen so viele Basics drin, die wir nicht alle selber erfinden müssen.
Vielleicht kannst du uns da ja auch schon mal einen Punkt nennen. Also wie kann man gute Voraussetzungen schaffen an einer Schule, um auch so ein Projekt zu starten?
Wir versuchen seit 10 Jahren mit sehr viel Engagement andere Schulen dafür zu begeistern. Und ich kann nur sagen, es ist ein hartes Brot, weil Schulen natürlich immer dann im Fokus stehen, wenn es darum geht, irgendwas, was gesellschaftlich nicht ganz so gut läuft, zu verbessern. Dann sagt man, also die Schule muss Wirtschaft lehren, die Schule muss Nachhaltigkeit lehren, die Schule muss Genderbewusstsein lehren, die Schule muss dieses und jenes. Und das ist sozusagen immer der erste Reflex, wenn es darum geht, irgendwas sollte sich ändern, dann muss die Schule ran. Und es führt bei Schulen dazu, dass sie sagen, was soll man denn noch alles machen? Und das im Angesicht von Lehrermangel und so weiter müssen wir nicht thematisieren. Das heißt, es ist nicht so einfach, Schulen dafür zu gewinnen, dass sie sich noch was Zusätzliches auftun. Wir können es sehr empfehlen. Es gewinnen viele dabei, aber der Weg in die Schulen rein ist nicht so einfach. Was hat sich aber dennoch als erfolgreich herausgestellt? Bundesweit gibt es so 10 bis 12 Schulen, die nach unserem Konzept arbeiten. Und es hat sich herausgestellt, dass eine Kombination von sozusagen Leuten, die das vorantreiben, ganz gut ist. Ganz wichtig ist, dass Eltern so etwas initiieren, also dass es sozusagen von unten nach oben, bottom-up initiiert wird. Eltern, die sagen, sowas finden wir toll, das wünschen wir uns für unsere Kinder auch. Dass sie innerhalb der Schule Verbündete finden. Ein besonders wichtiger Verbündeter ist der Hausmeister. Da kommt man vielleicht nicht ohne weiteres drauf, aber das ist jemand, der hat selber Interesse dran, dass eben die Reparaturidee stärker in die Schule kommt. Alle in der Schule wissen, das ist sozusagen die graue Eminenz in der Schule. Das ist jemand, der nicht formell, aber informell durchaus viel Einfluss hat. Und wenn man dann noch den einen oder anderen Lehrer dazu gewinnt, der sich für die Idee begeistert, dann kann man schon sich auf einem ganz guten Weg wissen. Die Problematik in den Schulen, die wir festgestellt haben, besteht darin, dass Schulen sehr gerne bereit sind, mal einen Projekttag zu machen. Maximal mal so eine Projektwoche. Aber die größte Hürde besteht darin, dass man so eine Reparaturwerkstatt dauerhaft an der Schule verankert. Dass man sagt, die wird tatsächlich Teil des Schulprofils, die wird Teil des Curriculums. Und das ist schwierig, aber wir bleiben dran und wir hoffen, andere bleiben auch dran.
Und an den Schulen, von denen du erzählt hast, du meintest, so 10 bis 12 Beispiele gibt es. Haben die das geschafft, dann auch wirklich so einen Ort, einen Raum aufzubauen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Also bei uns ist es so, wir haben relativ optimale Bedingungen. Wir haben einen sehr großen Raum. Das haben viele andere Schulen nicht. Und es gibt aber sehr gute Erfahrungen mit mobilen Modellen. Das heißt, man hat einen mobilen Werkzeugwagen, den man dann immer zu Beginn des Reparierens eben in einen Raum holt, der mindestens halt mit ein paar Tischen ausgestattet sein muss, sonst braucht er nicht so furchtbar viel. Und dann kann man sehr niederschwellig damit anfangen.
Und wenn es jetzt so ambitionierte Eltern gibt, habt ihr noch einen kleinen Tipp, wo man sich auch für Fördergelder vielleicht so hinwenden kann, dass man auch der Schule sagen kann, so, ja, wir wissen, alles teuer, aber hier ist eine Idee, wie man das finanzieren könnte?
Ja, es gibt Ideen, aber vorweg wäre mir noch wichtiger zu sagen, das Ganze ist nach aller Erfahrung nicht in erster Linie eine Frage von Geld. Es ist eine Frage von Einsehen oder Überzeugung, dass das Thema Reparieren mehr ist als kaputte Dinge wieder ganz machen, sondern dass man am Reparieren eine ganze Menge lernt, die für die Entwicklung von jungen Leuten und auch für die positive Weiterentwicklung der Gesellschaft notwendig sind. Jetzt aber trotzdem zum Geld. Ich habe vorher erwähnt, unsere Zusammenarbeit mit der Veolia-Stiftung. Die haben sich bereit erklärt, für Schulen, die sich interessieren oder die feste Absicht, so muss ich sagen, die feste Absicht haben, eine Reparaturwerkstatt bei sich einzurichten. Diese Schulen werden mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Also es gibt Geld und Geld ist wirklich, wenn jemand tatsächlich das machen möchte, es gibt genügend Mittel und Wege, zu einer Grundausstattung zu kommen.
Und das, was du gerade angesprochen hast, dieses, es geht nicht nur darum, Dinge heile zu machen, sondern auch um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Ja.
Was hast du da bemerkt? Was sind da Punkte, die du gerne anführen würdest? Weshalb bringt es einfach was?
Also wir haben ja von Anfang an eine sehr ausgedehnte Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, man kann in unserem Handbuch viel nachlesen von den Ergebnissen, was das alles so bringt. Man kann diverse Artikel und so weiter lesen. Aber ich würde sagen, zusammenfassend, reparieren bringt eine ganze Reihe von elementaren Schlüsselerfahrungen. Es ist zum Beispiel eine elementare Schlüsselerfahrung, die man nicht unterschätzen sollte, zu erleben, dass Kaputtes wieder ganz werden kann. Was das für einen jungen Menschen, der sich oftmals ziemlich kaputt fühlt und eben genau nicht so richtig rundlaufend, was das im übertragenen Sinne bedeutet, das kann man vielleicht, wenn man sich an seine eigene Kindheit und Jugend erinnert und die Schwierigkeiten, kann man vielleicht da ein bisschen nachfühlen.
Also eine Übertragung auf das eigene Leben.
Ja, und einfach das, also reparieren wird oftmals auch gleichgesetzt mit heilen. Nicht nur Geräte heilen, sondern auch indem ich bestimmte Prozesse durchlebe und merke, ich selber bin die Person, die das bewirken kann, dass etwas Kaputtes wieder heil wird, entsteht auch in mir selber eben ein neues Vertrauen in meine eigenen Kräfte.
Man könnte jetzt meinen, dass das so ein bisschen abstrakt klingt, aber kannst du etwas erzählen, wo du sagst, okay, und im Gespräch mit diesem Kind oder Jugendlichen, da ist mir das auch einfach klar geworden, dass das passiert.
Ja, wir hatten vor 2 Jahren eine Schülergruppe von einem Gymnasium zu Besuch. Die haben das eben als Projekttag gestaltet und die Lehrkräfte haben sich bei uns gemeldet, ob sie bei uns reparieren dürfen. Wir haben uns sehr gefreut und ja, an diesem Tag wurden die einzelnen Schülerinnen und Schüler befragt, ja, warum sie jetzt bei diesem Projekt mitmachen. Und eine Schülerin hat erzählt, naja, es gab jetzt nichts Besseres zur Auswahl und jetzt musste ich halt hier mit. Also sehr demotivierend, nicht mit einem Glauben ausgestattet, dass sie hier irgendwas bewirken kann oder überhaupt etwas tun kann. Am Ende hat sie 4 Geräte erfolgreich repariert in 1,5 Stunden.
Wow.
Und das hat bei ihr bewirkt, dass sie von einem ja sehr düsteren, ausdruckslosen Gesicht zu einem Lächeln übergegangen ist, sich wirklich gefreut hat, dass sie wieder ein Gerät geschafft hat und repariert hat und mit jedem Gerät selbstständiger wurde. Am Anfang musste ich schon sehr viel motivieren, zeigen, okay, hier sind Schrauben, da kannst du öffnen, schau mal rein, was sollte funktionieren, was sollte nicht funktionieren. Das letzte Gerät hat sie, glaube ich, selbst repariert. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, nur dass es am Ende repariert war.
Ja, sehr schön.
Vielleicht kann man, das ist jetzt auch abstrakt, aber ich hoffe, dass das in jedem Einzelnen, der hier zuhört, ein bestimmtes Bild hervorruft. Vielleicht kann man sagen, dass Reparieren in besonders hohem Maße das erfüllt, was die Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse benennt. Nämlich das eine ist, jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Kompetenz, nämlich zu erleben, ich kann was. Mhm. Auch wenn ich am Anfang keinen blassen Schimmer davon hatte, was ich da jetzt eigentlich machen soll, es erschließt sich mir, ich erschließe es mir. Also das heißt, ich selber gucke mir sozusagen beim Lernen zu, wie ich Kompetenzen aufbaue. Das zweite ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Autonomie nennt man das, dass es eben das Bedürfnis danach, dass ich mich als eigenständig handelnde Person erlebe. Und wenn ich nicht anfange zu handeln, wird halt nichts repariert. Das ist jetzt sehr banal, aber das ist eine ganz grundlegende Erfahrung. Und das Dritte ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Das heißt, ich bin eben genau mit den Herausforderungen nicht alleine, sondern ich repariere ein defektes Teil zusammen im Team mit jemand anderem. Ich bin umgeben von Menschen, die mich dabei unterstützen. Und wenn alle diese drei Dinge, die ich genannt habe, also Kompetenz erleben, Autonomie erleben, soziale Eingebundenheit, in einer so breiten Weise und so ausbalanciert vorhanden sind wie beim Reparieren, dann scheint mir das sozusagen der große Schlüssel zu sein, warum das so viele Effekte hat.
Ja, dieses das gemeinsam machen, klingelt auch irgendwie gerade was bei mir. Ich glaube, wenn man das alleine macht und irgendwo nicht weiterkommt, dann kann man auch sehr viel schneller in Frust reinkommen, als wenn man das in der Gruppe macht und dann einfach mal in den anderen Kopf noch reingucken lässt und sich dann austauscht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch mein Erleben. Ich war eigentlich immer sehr alleine mit meinen Reparatursachen und mit meiner Begeisterung für Elektronik. In der Schule hatte ich dann ein paar Freunde, mit denen ich was zusammen gemacht habe, mich austauschen konnte. Aber das war dann auch irgendwann vorbei. Und erst als ich dann begonnen habe, in Repair-Cafés zu gehen, mich da zu engagieren, ist das wieder aufgeblüht in mir auch. Die Begeisterung, mein Glaube an Fähigkeiten, dass ich auch größere Dinge reparieren kann. Und ja, so habe ich auch meinen Weg in die Reparaturwerkstatt gefunden in der Waldorfschule.
Und du hast auch mir gerade einen sehr schönen Bogen geschlagen, Marek. Ich wollte euch ja noch über diese Repair Culture fragen. Also es gibt diese Schule bei euch und jetzt auch noch einige andere und es gibt eine sogenannte Repair Culture. Das ist tatsächlich auch eine internationale Bewegung. Also auf der ganzen Welt fangen Menschen an, sich dafür zu engagieren, gemeinsam zu reparieren und dieses Wissen auch weiterzugeben. Vielleicht könnt ihr uns noch mal da einen Einblick geben, was da eigentlich in dieser internationalen Bewegung passiert.
Ja, das Ganze wird immer datiert mit Beginn des ersten Repair Cafés. Das gab 2010 eine Journalistin in den Niederlanden, Martine Postma heißt sie. Und die hat sich so die Welt angeguckt und hat gesagt, Mensch, irgendwie die ganzen Umweltprobleme sind ja nun sehr deutlich sichtbar. Ich selber merke, bei mir gehen Sachen kaputt und es gibt eigentlich niemanden, es gibt keinen Ort, wo ich da hingehen kann. Und sie hat das ursprüngliche Konzept der Repair-Cafés entwickelt. Das bedeutet eben, es gibt Menschen, die sich zur Verfügung stellen, die reparieren können. Andere Menschen können zu denen kommen und sagen, ich habe hier ein kaputtes Teil. Die Ursprungsidee von Martine Postma war zu sagen, dann repariert ihr das gemeinsam. Also auch hier wieder der Gemeinsamkeitsaspekt. Und das Ganze macht ihr in einer sehr angenehmen, freundlichen Atmosphäre, also bei Kaffee und Kuchen. Deswegen heißen die Dinger Repair Café. Und diese Idee hat sehr schnell sehr große Effekte erzielt. Heutzutage gibt es wirklich auf der ganzen Welt Repair Cafés. Allein in Deutschland gibt es, glaube ich, weit über 300.
Okay. Ja, die kann man alle im Netzwerk Reparaturinitiativen finden. Da kann man zum Beispiel seine Postleitzahl eingeben und dann wird einem der nächste Termin für ein Repair-Café ausgespuckt. Wirklich sehr hilfreich beim Finden dieser Repair-Cafés. Die sind ja meist von wenigen Personen einmal im Monat organisiert, in Gemeinschaftsräumen, wo auch immer Platz ist.
Ja, ich glaube, so bei uns gibt es sowas im Stadtteilzentrum oder so.
Ja. Genau, im Stadtteilzentrum zum Beispiel, ja, das sind immer diese Anlaufstellen. Mhm.
Zusätzlich jetzt rein von der Historie her ist es so, also es ging los mit den Repair-Cafés, die haben sich weltweit ganz schnell verbreitet. Es hat sich dann sehr schnell gezeigt, Vernetzung wäre gut. Also die Repair-Bewegung ist eine unglaublich solidarische und offene und eine Sharing-Community. Also alle stellen allen alles zur Verfügung, zur freien Benutzung. Und das bedeutet, es ist eben über die nationalen Netzwerke hinaus, was Marek gerade gesagt hat, für Deutschland das Netzwerk Reparaturinitiativen, sind auch internationale Netzwerke entstanden, die ihrerseits erstens viel Vernetzungsarbeit machen, zweitens aber stark dem Bibliotheksgedanken anhängen. Das bedeutet, auf diesen internationalen Plattformen gibt es sogenannte Libraries for Education, Libraries for Technics und so weiter. Eine dieser Plattformen, dieser internationalen, mit der wir viel zusammenarbeiten, ist cultureofrepair.org. gegründet von Vita Wells, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Eine andere Plattform heißt The Restart Project. Culture of Repair ist in Amerika, Restart Project ist in Großbritannien. Viele haben dann, auch Wissenschaftler haben dann angefangen, sich stärker noch mit der Frage zu beschäftigen, was hat das mit Reparieren eigentlich auf sich? Ich hatte vorher kurz gesagt, Reparieren ist mehr als kaputte Dinge wieder ganz machen. Daraus ist eine Bewegung entstanden, die nennt sich Broken World Thinking, also Denken über die Welt als etwas Zerbrochenes oder als etwas Beschädigtes. Geht auf Stephen Jackson zurück, einem MIT-Forscher. Das heißt, auch die Theoriebildung über das praktische Tun hinaus hat da sehr viel Fahrt aufgenommen. Dann gibt es viel Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt internationale Tage der Reparatur. Es gibt internationale Repair-Festivals, die immer in einem anderen Land auf der Welt stattfinden. Es gibt seitens der EU, vielleicht kommen wir da noch drauf, Gesetzesmaßnahmen in Richtung Recht auf Reparatur. Es gibt ganz viel in diese Richtung. Also die Bewegung ist vielfältig und die Bewegung ist ziemlich mächtig inzwischen.
Mhm. Ja, du hattest mir vorab gesagt, dass ihr auch versucht, politisch Einfluss zu üben und dass dieses Recht auf Reparatur, was gesetzlich festgelegt werden sollte, auch viel mit eurer Arbeit zu tun hat. Wie weit ist das schon und was würdet ihr euch noch wünschen?
Also in der EU-Gesetzgebung wurde ein Recht auf Reparatur definiert. Nähere Einzelheit bitte selber googeln, das führt jetzt zu weit. Wenn EU-Recht erstmal besteht, dann ist der nächste Schritt, dass die EU-Mitgliedsländer diese EU-Gesetze in nationale Gesetzgebung überführen. Das ist in Deutschland gerade in jüngerer Zeit passiert. Und wenn ein nationales Gesetzesvorhaben bei uns entsteht, dann bedeutet es, dass ganz viele Anhörungen stattfinden. Also dass zu diesen Grundzügen, die von der EU vorgegeben werden, dass da ganz viele Betroffene oder auch Lobbyisten, wie auch immer, mit dazu angehört werden, um daraus dann einen nationalen Gesetzeskompromiss zu schmieden. Und es gibt eben sozusagen eine politische Ebene, die versucht, als Lobby-Einrichtung für Reparieren zu dienen. Das nennt sich der Runde Tisch Reparatur, in dem wir auch mitarbeiten. Und der Runde Tisch Reparatur war in dem Fall die Instanz, die da tatsächlich sehr viel mitgewirkt hat, daran bestimmte Vorgaben gesetzlicher Natur abzumildern oder zu verbessern oder was auch immer. Und jedes einzelne Repair-Café, nicht nur wir in der Reparaturwerkstatt, sind direkt betroffen von diesen gesetzlichen Auswirkungen, weil das zum Beispiel heißt, dass inzwischen den Herstellern eine bestimmte Reparierfreundlichkeit bei der Herstellung ihrer Geräte vorgeschrieben wird. Das wirkt sich wieder darauf aus, dass man tatsächlich nicht mehr 2 Stunden lang suchen muss, wie kriegt man jetzt dieses Mistteil tatsächlich auf, was verklebt ist, wo der Hersteller gar nicht will, dass man es öffnet, dass das offensichtlich leichter werden soll.
Oder dass es die Ersatzteile auch wirklich gibt, so, ne?
Ja, das ist richtig. Also manchmal ist die Ersatzteilsuche auch schwierig bis unmöglich. Und wir merken schon, also in gewissen Bereichen gibt es Ersatzteile. Und eben, ja, die Hersteller, die setzen schon teilweise diese Gesetze um in neuen Produkten, ja. Das sieht man zum Beispiel an Apple mit dem neuen MacBook. Das hat jetzt schon so eine, durch die Reparaturszene, gibt es viele Videos, die sagen, ah, das ist hier austauschbar, die Reparierbarkeit ist gut. Es gibt auch andere Hersteller, die sehr auf Reparierbarkeit achten. Das sind meistens so Open-Hardware-Projekte. Das gibt es auch im Mobiltelefonbereich. Und ja, es gibt auch noch eine gute Seite, ifixit.com. Da kann man sich Reparaturanleitungen für bestimmte, ja, so populäre Geräte, sage ich jetzt mal, also Computer, Smartphones, Tablets, da kann man sich dem anschauen, okay, wie kriege ich da den Akku getauscht? Und da ist auch so eine Skala, eine Bewertungsskala der Reparierbarkeit für das Gerät. Also wie schwierig ist es, diese Batterie zu tauschen? Und wenn das zum Beispiel verklebt ist, dann ist das natürlich schwieriger, als wenn man das verschraubbar macht. Ja.
Mhm. Und was ich euch noch gerne fragen wollte, ihr hattet mir erzählt, im März wart ihr beim Repair Summit in den USA und durftet dort auch über euer Projekt sprechen, das ihr da in München betreibt. Habt ihr von dort vielleicht noch neue Erfahrungen und Ideen mitgenommen?
Ja, da waren wir online, also nicht vor Ort direkt.
Ach so, ja.
Ja, das war ein ganz großes Forum für Reparierende und vor allem für Reparatur. Helfer, also für Coaches, die eben helfen beim Reparieren, die, für die war das Forum eigentlich gemacht und es gab 600 Teilnehmer, also 600 Teilnehmer haben da online in verschiedenen Sessions eben mitgemacht. Wir waren in einer Session, bei der es darum ging, Reparieren an Schulen zu etablieren, also das in den Bildungsbereich zu bringen und haben eben über unser Projekt erzählt. Und da in dieser Session wurden auch über andere Projekte berichtet und ganz interessant fand ich, dass eine Schule, die schon ja ziemlich digitalisiert ist, die Chromebooks und iPads nutzen, das sind ja dann ja um die 500 Geräte, ne, in der Schule und da geht schon mal eins kaputt, ja, da ist der Akku mal defekt, da ist das Display gebrochen und muss ausgetauscht werden. Und die haben eine Reparaturwerkstatt an ihrer Schule etabliert, die genau diese Geräte repariert. Die haben sich darauf spezialisiert, sich Wissen erworben und geben das an die Schülerinnen weiter. Und die reparieren ihre digitalen Endgeräte selbst.
Cool. Fällt euch vielleicht noch ein Projekt ein, außer eures, von dem ihr berichten möchtet am Ende?
Einzelne Projekte rausgreifen finde ich schwierig. Aber vielleicht am Rande ein Projekt, was wirklich eindrucksvoll ist, das hat begonnen in einem Altersheim, in einer kleinen Gemeinde in Südbayern. Da hat eine Frau, Geraldine Herrmann, ihren Vater untergebracht in diesem Altenheim, dann festgestellt, wie furchtbar die alten Menschen sich dort langweilen. Dann hat sie gefunden, nachdem sie selber gerne repariert, da müssten die doch einfach mal ein Repair-Café machen. Gesagt, getan, im Altenheim wurde das Repair-Café etabliert. Dann hat sie befunden, ja, das ist aber langweilig, wenn immer nur die Alten untereinander das machen. Und hat eine Schule, eine Montessori-Schule dazu gebracht, dass also die älteren Herrschaften zusammen mit den Kindern, ziemlich junge Kinder dieser Schule, reparieren. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein ganz großartiges Projekt, dem ich viele Nachahmer wünsche, weil gerade die Einsamkeit unter alten Menschen, die kein Sinnerleben mehr haben, die aber unheimlich viel können, die eigentlich genau noch den Reparaturgedanken selber gelebt haben, die mit Jungen zusammenzubringen, das ist wirklich einen Einsatz wert.
Sehr schön, dass du davon noch erzählt hast. Zum Schluss habe ich noch so ein paar abschließende Fragen, die ich so in der Art immer allen Gästen stelle. Nach eurer Erfahrung, was passiert, wenn man für seine Idee ins Handeln kommt?
Also die Frage ist doch andersrum. Wenn man nicht ins Handeln kommt, was passiert dann? Dann passiert erstmal nichts. Mhm. Und solange man immer nur irgendwelche Ideen in seinem Kopf rumwälzt, wird man bestimmt kein glücklicher Mensch und wird sich die Welt auch nicht zum Bessern verändern. Also mit anderen Worten, mir persönlich geht so, sobald ich ins Handeln komme, worum immer es sich handeln möge, ob das Gartenarbeit ist oder mir ein Frühstück machen oder einen Artikel schreiben, vollkommen wurscht. Erst wenn ich ins Handeln komme, besteht die Möglichkeit, dass ich in den Flow komme, dass ich überhaupt merke, Mensch, ah ja, genau, jetzt läuft das. Und das ist doch eigentlich das Tolle, was Handeln mit sich bringt. Das verändert eben nicht nur das, worauf ich das Handeln richte, es verändert auch mich. Und wenn ich nicht handle, sondern immer nur hirne, um das als Gegensatz zu benennen, dann würde ich sagen, dann fehlt mir was und der Welt fehlt auch was.
Ja, da gebe ich Claudia vollkommen recht. Also wenn ich ins Handeln komme, dann bestärkt mich das auch im Glauben an meine eigenen Fähigkeiten. Ja, mein Selbstwert erhöht sich. Es sind ganz andere Möglichkeiten einfach mal da, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe. Und von daher kann ich jedem empfehlen, seine Ideen umzusetzen. Ja, das ist natürlich schwierig, anzufangen, den ersten Schritt zu tun, aber das kann auch ein kleiner Schritt sein. Mhm. Das reicht schon. Und dann kommt schon ein kleiner Stein ins Rollen und dann kann sich noch mehr bewegen.
Mhm. Und da man, wenn man für seine Idee ins Handeln kommt, natürlich manchmal auch erleben kann, dass etwas nicht klappt oder dass es Rückschläge gibt. Was ist eure Erfahrung? Wie geht man denn mit solchen Dingen um?
Ja, einen anderen Weg fehlen. Ja, also man muss da wirklich offen und kreativ sein, sich inspirieren lassen von anderen Ideen, anderen Wegen, anderen Möglichkeiten, sich auch Unterstützung holen. Man ist ja nicht alleine mit der Idee, mit dem Problem, mit dem Wunsch nach Veränderung. Mhm. Und es gibt viele Menschen, die das fühlen, die das wollen. Und dafür gibt es die Netzwerke. Oder einfach mal mit einem Bekannten sprechen. Das hilft auch schon mal.
Mhm. Außerdem gibt es Menschen wie mich, die sind geradezu happy, wenn es nicht gleich funktioniert, weil das so langweilig ist, wenn es gleich funktioniert. Und wenn ich herausgefordert werde durch Widerstände, dann denke ich mir, das ist jetzt aber interessant. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, so rum geht's nicht, aber jetzt probiere ich es mal andersrum. Ja, so geht es aber auch nicht, blöd. Ach, was fällt mir denn noch ein? Also das ist wie so ein Muskeltraining für den eigenen Erfindungsreichtum. Mhm. Und ich bedauere das unendlich, wenn es Menschen passiert, dass sie sich entmutigen lassen davon. Mhm. Weil, hallo, du wirst umso stärker, je mehr du dich mit solchen Hindernissen auseinandersetzt. Und dann lernst du die inzwischen im Laufe der Zeit eben nicht mehr als Hindernisse zu bezeichnen, sondern zu sagen, oh, okay, das ist jetzt eine neue Idee. Da bin ich gezwungen, mir was einfallen zu lassen. Und hinterher bin ich schlauer und bin ein bisschen gewachsen.
Sehr gut. Und dann hätte ich gern noch ein paar andere Ideen von euch, wenn euch dann etwas einfällt, also abseits vom Thema Reparieren. Gibt es gute Ideen, die euch begeistern und wo ihr denkt, ach Mensch, das müssten einfach mal mehr Menschen wissen?
Das können wir jetzt im Duett sprechen. Ja, wir haben uns gestern darüber unterhalten und wir sind kurioserweise auf die gleiche gekommen.
Ja, also das ist das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich, was einem, ja, wenn es mal umgesetzt wird, viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten gibt, eigene Ideen umzusetzen. Mhm. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel, dass ich mich noch mehr und noch intensiver fürs Reparieren einsetzen würde, noch an mehreren Projekten teilnehmen könnte, weil ich dann einfach dadurch mehr Zeit habe dafür. Mhm. Ja, oder auch finanzieller ein bisschen abgesicherter bin. Weil dieses ganze Engagement im Reparaturbereich erfordert sehr viel Ehrenamt, sehr viel Einsatz, ohne jetzt Geld dafür zu bekommen. Man bekommt natürlich sehr viel, emotional oder durchs Tun und Wirken bekommt man einfach sehr viel zurück, aber eben kein Geld, um seinen Lebensunterhalt zu bewältigen.
Oh, danke für diese zusätzliche Idee. Ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Damit komme ich jetzt ein bisschen spät, aber das wollte ich nochmal erzählen. Und zwar hatte ich vorhin erzählt, dass das, was ich an Reparaturen mache, eigentlich meistens ist, Klamotten zu reparieren, indem ich versuche, da irgendwas wieder zusammenzunähen und Löcher zu stopfen. Und ich habe letztens was gesehen, was ich total süß fand. Es hat auch einen Namen, aber den habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert. Vielleicht finde ich es nochmal für die Shownotes. Das ist die Idee, Klamotten zu reparieren und die Reparatur aber sichtbar zu machen. Also vielleicht mit Absicht einen Faden zu wählen, der heraussticht, um einfach zu zeigen, dass es repariert wurde und sozusagen diese Reparatur, diese Reparaturkultur auch sichtbar zu machen.
Das lehnt sich an die japanische Technik des Kintsugi. Mhm. Das ist, kann man auch googeln, das ist eine Technik, zerbrochene Ton- oder Porzellangegenstände mit einem goldfarbenen Kleber zu kleben. Und zwar so, dass man tatsächlich deutlich sieht, wie die Teile aufeinander stoßen, dass die geklebt sind. Aber dadurch, dass man Gold verwendet, wird sozusagen dieses Flicken oder dieses Zusammenkleben so überhöht, dass sozusagen der Wert und auch in japanischen Augen zumindest die Ästhetik des Teils, des reparierten Teils steigt.
Mhm. In meinem Bekanntenkreis veranstalten wir auch öfter so Kleidertausch oder Kleiderreparaturveranstaltungen. Und wir setzen das tatsächlich um und man kann da kreativ damit umgehen. Wenn man jetzt ein Loch stopfen will, dann kann man vielleicht auch etwas draufstücken, eine Sonne oder eine Blume, ein Blumenmuster. Und das kann ja auch etwas Schönes sein. Es muss ja jetzt nicht irgendwie wie so ein Flicken aussehen, wo man sieht, okay, das ist schon alt und wurde getragen und wurde jetzt dann noch repariert, sondern man kann etwas zusätzliches Schönes machen draus.
Mhm. Ja.
Mir ist noch was eingefallen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, zu dem Elektromüll und Elektroschrott, der ja dann auch oft in den Ländern in Afrika landet oder in die Kleidung in Pakistan. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, die einfach sehr viel konsumiert. Es wird sehr viel produziert, wir haben eine Überproduktion und wir konsumieren viel und schmeißen eben sehr schnell weg. Und ich denke auch, nicht nur die Reparaturkultur sollte eben in unserer Gesellschaft etabliert werden, aber auch vielleicht etwas weg von diesem wirtschaftlichen Denken, dass nur Zahlen etwas wert sind. Unsere Gesellschaft ist viel mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor. Und ja, ich denke mal, dass wir da auch zu einem Umdenken kommen sollten.
Wer sich ein Bild, und das Bild ist nicht schön, ein Bild machen möchte von dem, was unsere Überproduktion anrichtet, der könnte sich den Dokumentarfilm angucken. Sein Titel ist Welcome to Sodom, dein Smartphone ist schon hier. Das ist ein Dokumentarfilm, der über die weltgrößte Elektroschrottabfallhalde, das ist keine Halde, das ist ein gigantisches Areal, in der Nähe von Accra, Ghana. Dort landen unsere ausgedienten Elektrogeräte und dort stapfen Kinder auf brennendem Elektroschrott rum und versuchen auf alle möglichen entwürdigenden Weisen, sich irgendwie ein kleines Zubrot zu verdienen. Solange man nicht dem mit offenen Augen das wahrnimmt, finde ich, hat man nicht wirklich, jetzt mal werde ich moralisch, nicht wirklich das Recht, sich unbedacht einfach ein neues Elektrogerät zu kaufen.
Ja, und das Schlimme dran ist, das passiert ja alles unter dem Stichwort Recyceln. Ja, wir können unsere Handys zum Recyceln abgeben. Ja, die Realität sieht dann so aus, wie Claudia es eben beschrieben hat. Mhm. Ja, das ist nicht wirklich umweltgerechtes Recyceln.
Mhm. Ja, danke für den Filmtipp auch noch. Das kommt auch noch mit in die Shownotes. Und es geht nochmal um einen Blick in eure persönlichen Bibliotheken. Wo findet ihr gute Ideen und Inspiration? Also könnt ihr bestimmte Bücher empfehlen, Projekte, die man sich mal anschauen sollte oder auch Menschen, die ihr sehr inspirierend findet?
Was die Bücher betrifft, habe ich die zusammengestellt und würde die gerne per Mail schicken.
Okay.
Weil das einfach etliche sind und du kannst dann auswählen.
Mhm. Aber wenn du jetzt eins beschreiben müsstest, einfach, dass man schon mal so einen kleinen Einblick hat?
Genau. Also ein ganz wichtiges Buch, auch für die Gründung unserer Schülerreparaturwerkstatt, ist verfasst von Wolfgang Heckel. Das stammt aus dem Jahr 2013. Wolfgang Heckel war lange Jahre Direktor des Deutschen Museums in München. Das ist das größte Technikmuseum der Welt. Und Wolfgang Heckel ist ein begeisterter Reparierer. Hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Kultur der Reparatur. Und dieses Buch war der Auslöser dafür, dass Walter Kraus die Schülerreparaturwerkstatt gegründet hat. Der kriegte das von seiner Mutter zum Geburtstag geschenkt, hat es gelesen und gesagt, das muss ich machen.
Ja, und für mich sind dann Personen wie Walter Kraus auch inspirierende Persönlichkeiten, die einfach ein Projekt umsetzen. Und auch eben diese Reparaturerfahrung haben, auch unsere ganzen Reparaturhelfer, die ehrenamtlich bei uns tätig sind. Ich bin jedes Mal inspiriert von deren Ideen, wie sie auf die Reparierbarkeit eines Gerätes schauen. Das unterscheidet sich stark von dem, wie ich das sehe und welche Möglichkeiten ich sehe. Und so können wir uns immer austauschen und immer neu inspirieren.
Okay.
Mir ist jetzt noch jemand eingefallen, den ich als sehr inspirierende Persönlichkeit erlebe. respektive erlebt habe. Und es sind zwei Personen, auf die man nicht ohne weiteres kommt. Das eine ist der Filmemacher, Autor, Universalgelehrte Alexander Kluge, der neulich verstorben ist, im Alter von 94 Jahren. Und das andere ist Helge Schneider. Den muss ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Diese beiden haben festgestellt, dass sie beide sich für das Thema Reparieren interessieren und beide auch entsprechende Erfahrungen haben und haben sich zusammengetan und etliche gemeinsame Videos zu diesem Thema gemacht. In München gab es im Literaturhaus eine große Ausstellung mit Werken, mit filmischen Werken von Alexander Kluge. Da konnte man einige von diesen Filmen angucken. Und das würde ich gerne erwähnen, um zu zeigen, wie weit der Horizont ist, den man zum Thema Reparieren einschlagen kann.
Und welche Personen sich dort noch tummeln, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Danke dir. Dann danke ich euch ganz doll, dass ihr von eurem Projekt erzählt habt, auch erzählt habt, wie viel größer diese Bewegung ist, also über das, was ihr macht, auch hinaus. Und dass es für viele Menschen eigentlich die Möglichkeit gibt, in diesen Bereich mal reinzugucken, weil es eben diese Repair-Cafés in vielen Städten auch in Deutschland gibt. Und wer sich nicht alleine sozusagen rantraut, mal ein Gerät aufzuschrauben, kann das da mit Hilfe von Menschen machen, die da Erfahrung haben. Also würde ich mal sagen, probiert's aus und legt los. Und ganz lieben Dank euch.
Ja, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Das war's für diese Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Ich hoffe, du bist etwas inspiriert und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der auch von dieser Idee hören sollte, dann freue ich mich, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst. Und ich weiß, das machen wir heutzutage alle gerne per Social Media, per Messenger und so weiter. Aber ich habe da noch eine gute Idee. Miteinander reden ist viel schöner, als einen Link zu versenden. Also sag deiner Mama, deinem Nachbarn, deiner Freundin ganz persönlich, dass sie hier mal reinhören kann. Lasst uns gemeinsam gute Ideen verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.